Hinweis: Diese Podcast-Folge wurde vollständig mit künstlicher Intelligenz erstellt. Sowohl der Text als auch die Stimme sind automatisch generiert. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen beim Sozinianismus-Podcast. In diesem Podcast beschäftigen wir uns mit dem Sozinianismus, einer theologisch-philosophischen Denkrichtung, die seit dem 16. Jahrhundert grundlegende Glaubenslehren hinterfragt. Es geht um die Einheit Gottes, die Trinitätslehre, die Sühneopferlehre, die Erbsündenlehre und die Frage nach der Präexistenz Jesu. Begleiten Sie uns auf dieser Reise in die Geschichte des freien religiösen Denkens. Stell dir eine Stadt vor, in der Prediger jeden Sonntag gegeneinander diskutieren, nicht hinter verschlossenen Türen, sondern vor der gesamten Bürgerschaft, und der Fürst hört zu, ohne sofort Partei zu ergreifen. In Siebenbürgen des 16. Jahrhunderts wurden solche Debatten zur politischen Realität. Hier trafen Reformationsströmungen aus dem Westen auf Humanismus aus Italien, auf polnische Antitrinitarier und auf die spezifische Balance eines Fürstentums, das zwischen Habsburg und Osmanen bestand. Die Frage, ob Gott eine Dreieinigkeit ist oder ob Jesus als Mensch geboren wurde und nicht vorab existierte, war nicht nur akademisch, sie berührte Recht, Gemeindeleben und Selbstverständnis ganzer Regionen. Aus dieser Gemengelage entstand am Ende nicht nur ein Gedankengebäude, sondern eine organisierte Kirche, die Unitarische Kirche in Transsilvanien. Wie genau gelang die Verwandlung von Ideen, die man später Sozinianismus nennen sollte, zu einem institutionalisierten Unitarismus in Siebenbürgen? Um das zu verstehen, müssen wir in die politischen, sozialen und geistigen Konturen jener Jahrzehnte eintauchen. Siebenbürgen war im 16. Jahrhundert nicht irgendeine Provinz, sondern ein politischer Sonderfall. Nach dem Sieg der Osmanen über Ungarn 1526 und dem Tod Ludwigs II. Zerfiel das Königreich. Das Mittlere Königreich entstand als Fürstentum Siebenbürgen unter osmanischer Oberhoheit, zugleich ein Pufferstaat zwischen Habsburg und Sultan. Diese geopolitische Lage verlieh den Fürsten einen Spielraum gegenüber religiösen Parteien, weil beide Großmächte oft mit anderen Sorgen beschäftigt waren. Innerhalb dieses Rahmens entwickelte sich eine ungewöhnliche Form von Religionsordnung, keine staatliche Einheit im Sinne eines einzigen Glaubens, sondern eine Anerkennung unterschiedlicher Bekenntnisse, praktisch motiviert und politisch abgesichert. Das berühmteste Dokument, das diesen Geist einfing, ist das Edikt von Torda, 1568. Auf einer Synode in Torda sprach man sich für theologische Toleranz aus. Prediger durften ihre Lehren vertreten, solange sie nicht zur Gewalt aufriefen. Das Edikt ist eine der frühesten landesweiten Formulierungen religiöser Gewissensfreiheit in Europa und bildete die Voraussetzung dafür, dass antitrinitarische Gruppen sich öffentlich organisieren konnten. Die theologische Saat für den Antitrinitarismus in Siebenbürgen legten mehrere Persönlichkeiten und Strömungen. Ferenc David, heute zentrale Gestalt der siebenbürgischen Unitarier, durchlief dabei einen bemerkenswerten geistigen Weg. Er begann als katholischer Mönch, wurde später Lutheraner, dann Calvinist und schließlich Antitrinitarier. Solche Konversionsgeschichten waren in der Reformationszeit nicht selten. Was allerdings ungewöhnlich war, ist Davids Konsequenz, die Frage nach der Dreieinigkeit offen und mit literarischem und theologischem Nachdruck zu stellen. Ferenc David war ein begabter Prediger, zugleich vertraut am Hof und in kirchlichen Kreisen. Sein intellektueller Partner und zugleich Gegenspieler an vielen Stellen war Giorgio Biandrata, ein italienischer Arzt und Humanist, der nach Siebenbürgen kam und dort politischen Einfluss gewann. Biandrata brachte italienische humanistische Skepsis gegenüber scholastischen Formeln mit und suchte pragmatische Einigungen unter Reformierten, Schwankenden und Andersdenkenden. Er war weniger dogmatisch als polemisch, doch seine Theologie öffnete Räume für radikalere Lesarten der Schrift. Parallel zu diesen Persönlichkeiten wirkte der transnationale Austausch. Polnische Antitrinitarier, besonders die sogenannten Brüder von Rakau, standen in regen Briefwechsel mit ihren siebenbürgischen Kollegen. Die Rakauer Gemeinden produzierten theologische Schriften, die in die ganze Region strahlten. Der Rakauer Katechismus enthielt systematische Darstellungen antitrinitarischer Lehre, die viele intellektuell neugierige Seelen ansprachen. Ebenso wichtig war die Rolle der universitären und städtischen Elite. Städte wie Klausenburg, Cluj, Hermannstadt, Sibiu und Hermannstadt waren Zentren des Buchhandels, der Übersetzung und des Drucks. Reformatorische Ideen verbreiteten sich dort schneller als auf dem Land und dort fanden öffentliche Dispute statt, oft in lateinischer und zunehmend in ungarischer Sprache. Die Dynamik zwischen Politik und Theologie prägte die Entwicklung. Ein religiös toleranter Fürst konnte Opposition dämpfen, indem er Debatten zuließ, doch er stellte auch Bedingungen. Als John Sigismund Zápolya, der erste protestantische Fürst, sich in den 1560er Jahren für eine liberale Religionsordnung einsetzte, hatte das sowohl taktische als auch humanistische Gründe. Er benötigte innere Ruhe, um äußeren Bedrohungen zu begegnen, und er profitierte vom intellektuellen Klima, das Reformideen tolerierte. Dass Antitrinitarier öffentlich predigen konnten, war also Ergebnis einer konkreten politischen Konstellation, nicht allein geistiger Überzeugung. Die theologische Argumentation selbst nahm in Siebenbürgen eine besondere Farbe an. Antitrinitarische Thesen betonten die Einheit Gottes und die vollkommene Menschlichkeit Jesu. Sie stellten die Prämissen in Frage, aus denen traditionelle Lehren von Erbsünde und stellvertretender Sühne folgten. Nicht selten führten Debatten über die Gottheit Christi direkt zu Fragen nach der Autorität der Schrift, nach dem Gebrauch der Vernunft und nach dem Platz der Tradition. In diesen Diskussionen bewährte sich die Praxis der öffentlichen Disputation. Prediger und Gelehrte trugen ihre Bibelstellen vor, interpretierten sie in ihrem jeweiligen Kontext und forderten die Gegenseite zur Widerlegung heraus. Die Synoden in Siebenbürgen wurden so zu Schauplätzen eines intellektuellen Theaters, in dem Argumente und Eitelkeiten gleichermaßen zur Aufführung gelangten. Gleichzeitig blieb die Bewegung innerlich vielgestaltig. Nicht alle, die sich gegen die Dreieinigkeit aussprachen, teilten dieselben Schlussfolgerungen in Fragen wie Erbsünde oder Sühne. Manche waren konservativ in moralischer Hinsicht, andere radikaler in ihrer Skepsis gegenüber traditionellen Dogmen. Daraus ergab sich eine Spannung zwischen institutioneller Kohärenz und theologischer Diversität. Wie konnte man eine einheitliche Kirche bilden, wenn die Bandbreite der Ansichten groß war? Die Antwort lag teilweise in der Praxis. Man verzichtete auf explizite Lehrverpflichtungen zugunsten gemeinsamer Prinzipien, die Betonung der einfachen Schriftlesung, die Ablehnung der Trinitätsformel als zwingendes Dogma und die Idee, dass die Vernunft ein legitimes Werkzeug theologischer Klärung sei. Diese pragmatische Einheit machte Transsilvanien attraktiv für antitrinitarische Denker und sie legte die organisatorische Grundlage für etwas Neues, einen Unitarismus, der zwar sozinianische Wurzeln hatte, aber an die politischen und kulturellen Bedingungen Siebenbürgens gebunden war. Aus all dem entstand keine plötzliche Wende, sondern ein Prozess von Begegnung, Übersetzung und Institutionalisierung. Theologische Impulse aus Italien, Polen und dem humanistischen Norden trafen auf lokale Praxis, Fürstenpolitik und städtische Intelligenz. Die Frage, wie sozinianische Argumente konkret in Gottesdiensten, Schulen und Amtshandlungen umgesetzt wurden, blieb offen und führte zu erneuten Auseinandersetzungen, nicht nur mit den alten Bekannten, den Lutheranern und Calvinisten, sondern bald auch innerhalb der neuen Bewegung selbst. Die theologische Arbeit war kein bloßes Kritisieren bestehender Formeln. Sie suchte eine positive Begründung für ein anderes Christentum. Zentral waren drei miteinander verknüpfte Lehrpunkte, die Einheit Gottes und die Nichtvorexistenz Jesu, die Ablehnung der Erbsünde und die Verwerfung stellvertretender Sühne sowie die methodische Priorität von Schrift und Vernunft. Jede dieser Positionen lässt sich an den Bibelstellen nachvollziehen, die siebenbürgische Unitarier und ihre sozinianischen Vorgänger anführten und an den Wegen, wie sie diese Texte erklärten. Zur Einheit Gottes und zur Frage, ob Jesus vor seiner irdischen Geburt existierte, zogen Antitrinitarier eine ganze Palette von Texten heran. Deuteronomium 6,4: Höre, Israel, der Herr, unser Gott, der Herr ist einer. Markus Evangelium Kapitel 12, Vers 29: Der erste ist, höre, Israel. Der Herr, unser Gott, der Herr ist einer, betonen die unteilbare Einheit Gottes. In der frühen Reformation war das ein starkes Fundament gegen trinitarische Trennungen. Jesaja Kapitel 44, Vers 6, so spricht der Herr, der ich der Erste und der Letzte bin, außer mir ist kein Gott, wurde als Bestätigung gelesen, dass Gott allein der Höchste und Ungeteilte Seiende ist. 1. Korintherbrief Kapitel 8, Vers 6 formuliert Paulus, für uns gibt es nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind. Und einen Herrn Jesus Christus? Sozinianer interpretierten hier eine klare Unterscheidung der Personen mit Vorrang des Vaters. Die Schriften, die auf die Menschlichkeit Jesu hinweisen, verstärkten diese Lesart, Johannes Evangelium Kapitel 17, Vers 3, Jesu Gebet, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, erkennen und den du gesandt hast, Jesus Christus, wird so verstanden, dass Jesus selbst als Gesandter und nicht als identische göttliche Person auftritt. Johannes Evangelium Kapitel 14, Vers 28, der Vater ist größer als ich, war für sie ein klares Wort Jesu über seine relative Stellung. Markus Evangelium Kapitel 10, Vers 18, warum nennst du mich gut? Niemand ist gut als der eine Gott, zeigt, wie Jesus menschlich auf die Frage nach göttlicher Güte reagiert. Römerbrief Kapitel 1, Vers 3 beschreibt Jesus als geboren nach dem Fleisch aus dem Samen Davids, eine deutlich geschichtliche Herausstellung. Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 22 nennt Jesus einen Mann, bezeugt durch Gott durch Wunder und damit eine historische, nicht metaphysische Größe. Kolosserbrief Kapitel 1, Vers 15, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung, interpretierte Fausto Sozzini und seine Anhänger nicht als Aussage göttlicher Ewigkeit, sondern als Hinweis auf Vorrang im Schöpfungsplan oder auf eine besondere Stellung innerhalb der sichtbaren Ordnung. Auf der anderen Seite führten Trinitarier Texte Johannes Evangelium Kapitel 1, Vers 1, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott, Hebräerbrief Kapitel 1, Vers 3, er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das ausdrückliche Bild seines Wesens ins Feld, um eine metaphysische Präexistenz und Wesensgleichheit zu begründen. Sozinianer reagierten Johannes Evangelium Kapitel 1, Vers 1 mit philologischen und kontextuellen Einwänden. Sie verwiesen auf die griechische Syntax und auf zeitgenössische Übersetzungsprobleme und schlugen vor, und das Wort war bei Gott, sei ein passenderer Sinn, wobei Wort als göttliche Weisung oder Schöpfungsmittel gedacht werde, nicht als unabhängig einzige göttliche Person. Fausto Sozzini argumentierte, dass Wort die göttliche Selbstoffenbarung bezeichne, die erst in Jesus Fleisch werde, ohne daraus zu folgern, dass Jesus dieselbe ontologische Substanz wie der Vater habe. Gegen John 8,55, ehe Abraham wurde, bin ich, verließen sich Sozinianer auf Kontext und Idiom. Jesus benutzt hier eine existenzielle Ankündigung, einen prophetischen Anspruch, der seine Sendung und Autorität betont. Er gebraucht eine figurative Sprache, kein ontologisches Ich bin im Sinne des göttlichen Namens YHWH. Diese hermeneutische Strategie baut auf mehreren Schritten. 1. Bindung an den hebräischen monotheistischen Kontext der Schrift, 2. Betonung der historischen und grammatischen Auslegung einzelner Texte, 3. Ablehnung spekulativer metaphysischer Begriffe, die nicht im Text selbst stehen. Lelio und Fausto Sozzini trugen diese Argumente in Kommentaren und auf dem Buchmarkt vor. Der Rakauer Katechismus fasst ähnliche Argumentationsmuster zusammen. Gott ist einer, Christus ein Mensch mit einer gesonderten Sendung. Ein zweiter Kernpunkt war die Lehre von Sünde und Erlösung. Sozinianer lehnten die traditionelle Auffassung der Erbsünde ab, wie sie aus einer bestimmten Lesart von Römer 5 abgeleitet wird. Sie griffen stattdessen auf Texte Hesekiel Kapitel 18, Vers 20, die Seele, die sündigt, die soll sterben, der Sohn soll nicht die Missetat des Vaters tragen und Deuteronomium 24,16, Väter sollen nicht umkommen für Kinder, zurück, um individuelle moralische Verantwortung zu betonen. Diese Stellen belegen in der hebräischen Tradition: Schuld trifft den Handelnden, nicht automatisch die gesamte Menschheit. Zweites Buch Samuel Kapitel 12, Verse 13 bis 14, in der David Buße tut und dennoch eine Folge für das Kind bewirkt wird, dient in ihren Augen als Nuance. Gottes Recht und Barmherzigkeit unterscheiden Strafe und Konsequenz. Römerbrief Kapitel 5, Vers 12, durch einen Menschen kam die Sünde in die Welt, so sind durch den Menschen alle gesündigt, blieb strittig. Trinitarier lasen in Paulus die Lehre von der Erbsünde und der stellvertretenden Schuld. Sozinianer wiesen auf Paulus' rhetorische Gestalt und darauf hin, dass Paulus oft kontrastiert. Adams Tun brachte die Sterblichkeit in die Welt, doch Schuld und Vergebung bleiben persönlich. Sie interpretierten die paulinische Theologie so, dass Christus vor allem Heil und Leben bringt, nicht durch strafrechtliche Stellvertretung, sondern als Beispiel erneuerer und wo nötig als stellvertretender Akt in einem moralisch-gerichtlichen Sinn, nicht als strafrechtliche Übertragung der Schuld. Zur Frage des Sühnebegriffs zogen Sozinianer 1. Timotheusbrief Kapitel 2, Vers 5, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus, heran, um die Menschlichkeit Christi als Mittler darzustellen. Johannes Evangelium Kapitel 3, Vers 16, Römerbrief Kapitel 5, Vers 8 betonen Gottes Liebe und das stellvertretende Sterben als Zeichen göttlicher Hingabe. Sozinianer sahen hierin moralische Wirkung. Christus zeigt Gott und verwandelt durch Beispiel und Erfolg der Lehre. Texte, die Trinitarier als expliziten Beleg für stellvertretende Sühne anführten, etwa Hebräer 9, Römerbrief Kapitel 3, Vers 25, den Gott durch Glauben an sein Blut dargestellt hat zur Sühne, wurden von Socini und seinen Gefährten historisch kritisch gelesen. Sie sahen in rituellen Begriffen bildhafte Sprache, die im Judentum verwurzelt ist, nicht notwendigerweise eine juristische Übertragung göttlicher Strafe auf Christus. Die Schlusskette ihrer Argumentation lautete grob so: Wenn die Schrift den einen Gott des AT betont und Jesus als gesandten historischen Menschen schildert, und wenn die älteren Texte individuelle Schuld betonen, dann folgt daraus, dass die Rechtfertigung vor Gott primär durch Umkehr, Glauben und das moralische Wirken Christi zu denken ist, nicht durch eine metaphysische Stellvertretung, bei der jemand anderes stellvertretend die göttliche Strafe trägt. Der Rakauer Katechismus formulierte dies in klarer, lehrkatechetischer Sprache und gab Gemeinden ein Arbeitsgerüst. Methodisch verbanden die Unitarier Schriftbindung mit einem hohen Vertrauen in die Vernunft. Das bedeutete nicht, dass sie Vernunft über die Schrift stellten, vielmehr verlangten sie, dass die Vernunft die Schrift verstehe und widersprüchliche Auslegungen prüfe. Fausto Socini sprach oft von dem rechten Gebrauch der Vernunft, um offenkundige Widersprüche zwischen traditioneller Trinitätsmetaphysik und biblischem Monotheismus zu zeigen. Diese Haltung führte zu praktischen Konsequenzen: dogmatische Zwänge vermieden, Predigten stärker exegetisch als systematisch und Katechesen, die zur Lektüre der Bibel ermutigten. Die Hauptfiguren gaben diesen Argumenten ein Gesicht. Ferenc David organisierte Debatten, war rhetorisch stark und versuchte, theologische Dissense politisch zu kanalisieren. Giorgio Biandrata brachte humanistische Skepsis und diplomatische Taktiken ein. Fausto Socini systematisierte in Schriften, wie man Schrift und Vernunft kombinieren könne. Der Rakauer Katechismus bot Gemeinden eine handhabbare Lehre. Zusammen verwandelten sie fragmentarische Einwände in eine gelehrte, liturgisch anschlussfähige Lehre, die bald als Unitarismus institutionalisiert werden konnte. Die Reaktionen auf diese theologische Neuformung waren heftig und vielfältig. Lutheranische und reformierte Theologen warfen den Antitrinitariern Ketzerei vor und veröffentlichten Gegenschriften, in denen Johannes Evangelium Kapitel 1 Vers 1 oder Hebräer 1 als eindeutige Belege göttlicher Präexistenz lasen. Jesuiten und Gegenreformationsschriftsteller betrachteten den aufkeimenden Unitarismus als gefährliche Spaltung, die das Fundament des christlichen Glaubens angreife. In Polen führte die Polarisierung schließlich zu Repressionen. Druck auf Drucker, Schließung von Druckereien und Hochschuleinrichtungen wie der Rakauer Akademie und schlussendlich gesetzliche Maßnahmen gegen die polnischen Brüder. In Siebenbürgen war das Verhältnis komplexer. Das Edikt von Torda erlaubte zunächst ein Ausmaß an Pluralität, doch politische Konstellationen veränderten sich. Innerhalb der Bewegung entbrannten Debatten über Taktik und Reinheit. Einige Führer, etwa Biandrata, suchten Kompromisse mit säkularpolitischer Zweckmäßigkeit, andere wie David forderten eine klare Bekenntnisschrift. Diese Spannungen kulminierten in öffentlichen Disputen und persönlichen Fehden. David geriet in Konflikt mit ehemaligen Mitstreitern und wurde schließlich inhaftiert, wo er 1579 starb. Die inneren Auseinandersetzungen offenbarten eine typische Schwierigkeit neuer Bewegungen: die Balance zwischen theologischem Anspruch und politischer Überlebenskunst. Verfolgung drängte viele Unitarier zur Emigration und führte zu einer Verlagerung des intellektuellen Zentrums nach Polen, wo sozinianische Literatur gedruckt und von dort nach Siebenbürgen eingeschleust wurde. Gegenpole formten sich, konservative Reformierte organisierten Synoden gegen die Antitrinitarier, Juristen suchten gesetzliche Grundlagen zur Einschränkung und die Gegenreformation spannte diplomatischen Druck auf die Fürsten. Auf der anderen Seite bewirkte das theologische Ringen eine bemerkenswerte Ausdifferenzierung. Die Unitarier begannen bereits früh, strukturelle Institutionen zu errichten, Pfarrorganisationen, Katechismen, Schulwesen, die ihre Präsenz langfristig sicherten. Druck führte nicht nur zur Schwächung, sondern paradoxerweise auch zu einer besseren Institutionalisierung bei jenen, die überlebten. die Vermittlung durch Druckwerke, Briefe und die Praxis öffentlicher Disputation sicherte, dass unitarische Ideen auch in Zeiten eingeschränkter Freiheit nicht verschwanden, sondern weiterwirkten und in veränderter Form Eingang in europäische Debatten fanden. Die unitarische Bewegung in Siebenbürgen hinterließ Spuren, die weit über das unmittelbare 16. und 17. Jahrhundert hinausreichten. Ihre unmittelbare Nachwirkung zeigt sich in mehreren Bereichen. In der institutionellen Kontinuität der unitarischen Kirche in Transsilvanien, in der Verbreitung socinianischer Schriften in Europa, in der Rolle, die diese Ideen im Diskurs um Gewissensfreiheit und Vernunft spielten und in der Art, wie sie spätere theologische und kulturelle Entwicklungen mitprägten. Die unitarische Kirche in Transsilvanien kann ihre Herkunft direkt auf die Debatten und Organisationen des 16. Jahrhunderts zurückführen. Trotz politischen Umbruchs, konfessioneller Spannungen und Phasen härterer Repression blieb eine Reihe von Gemeinden bestehen. Die Rechtsform, die öffentliche Praxis der Predigt und Katechese, die Schulen und Druckwerke, all das schuf eine Struktur, die sich behaupten konnte. Die heutige unitarische Kirche in Rumänien, Transsilvanische Unitarische Kirche, sieht in Ferenc David und den Synoden von Torda geistige Ahnen. Die institutionelle Erinnerung an diese Figuren und Ereignisse prägt Liturgie, Festtage und das Selbstverständnis der Gemeinden. Extern wirkte die Bewegung durch ihre Schriften. Der Rakauer Katechismus und die Schriften Fausto Socinis gelangten in mehrere europäische Sprachräume. Die Rakauer Drucke und die via Niederlande und Polen zirkulierenden Texte erreichten Theologen in England, den Niederlanden und in Skandinavien. In England zum Beispiel griffen frühe unitarische Denker die socinianischen Argumentationsmuster auf, der Diskurs über Vernunft und Bibelauslegung, die Betonung der historischen Jesusgestalt und die Kritik an tradierten metaphysischen Begriffen fanden Resonanz in den Diskussionen des 17. Jahrhunderts. In Polen hingegen endete die Phase größeren Einflusses der Brüder von Rakau durch staatliche Repression. Ab dem 17. Jahrhundert verhängten wiederkehrende Verbote und der wachsende Machtanspruch der Gegenreformation eine harte Grenze, sodass viele Socinianer emigrierten oder ihre Schriften nur heimlich verbreiteten. Einige dieser Emigranten brachten ihre Texte nach Holland, wo sie in relativ freier Atmosphäre weitergedruckt wurden. Auf intellektueller Ebene leistete der Socinianismus ein nachhaltiges Beitrag zur Debatte über Vernunft und Offenbarung. Die insistierende Forderung, die Bibel historisch-grammatisch zu lesen und dabei die Vernunft als Auslegungswerkzeug zu gebrauchen, beeinflusste Aufklärungstendenzen in ganz Europa. Das bedeutete, religiöse Autorität verlor nicht automatisch ihre Gültigkeit, aber sie musste sich der Prüfung stellen. Diese Haltung begünstigte spätere Strömungen des vernunftorientierten Protestantismus und setzte Impulse für eine religiöse Kultur, die Pluralität und Gewissensfreiheit höher bewertete als konfessionelle Einmütigkeit. Politisch bekam das Gewicht, weil die Praxis religiöser Toleranz in Siebenbürgen, exemplarisch formuliert im Edikt von Torda, zu einem historischen Beispiel für eine auf pragmatischer Koexistenz beruhende Religionsordnung wurde. Die Gegenreaktion war stark und formte die langfristige Geschichte ebenfalls. Gegenreformation, konfessionelle Autoritäten und staatliche Repression im polnisch-litauischen Raum reduzierten die Zahl der aktiven socinianischen Zentren. In Siebenbürgen verschob sich das Kräfteverhältnis wiederholt unter habsburgischer Herrschaft und durch die Rekatholisierungspolitik mancher Fürsten verloren unitarische Gemeinden lokalen Einfluss, dennoch sicherten soziale Bindungen und regionale Identität ihr Überleben. Wo Repressionen wirkten, verstärkte sich bei Überlebenden oft die Institutionalisierung, Schulen und Gemeindestrukturen wurden gepflegt, Archive angelegt und theologische Texte gesammelt, sodass trotz Marginalisierung eine kulturelle Substanz erhalten blieb. Historisch bedeutsam ist auch die doppelte Rolle der Bewegung als Keim für religiöse Modernität und als Beispiel der Grenzen religiöser Revolutionen. Socinianische Thesen leiteten eine Modernisierung theologischer Argumente ein, weil sie theologische Fragen in einer Weise stellten, die auf Textkritik und rationaler Prüfung basierte. Sie zeigten zugleich, dass solche intellektuellen Innovationen ohne eine stabilisierende politische Basis leicht unter Druck geraten. Dieser doppelte Befund hilft zu erklären, warum unitarische Ideen in manchen Regionen dauerhaft Fuß fassten, in anderen aber zurückgedrängt wurden. Kulturell trug der Unitarismus in Siebenbürgen zur Bewahrung und Entwicklung einer spezifischen ungarischsprachigen Bildungs- und Gemeindekultur bei. Unitarische Schulen spielten eine Rolle in der Alphabetisierung, in der Pflege der ungarischen Sprache und in der Ausbildung lokaler Elite. Die Verknüpfung von konfessioneller Identität und nationaler Kultur wurde besonders im 19. Jahrhundert wichtig, als nationale Fragen in Mittel- und Osteuropa an Bedeutung gewannen. In diesem Sinn war die unitarische Tradition nicht nur eine theologische, sondern auch eine soziale Kraft, die zur Vielfalt der religiösen Landschaft beitrug. Als Erbe bleibt die Spannung zwischen radikaler Intellektualität und pragmatischer Lebensform. Socinianische Schriften leben fort in Bibliotheken und in der theologischen Literaturgeschichte, die unitarische Kirche in Transsilvanien besteht als lebendige Gemeinde. Ihr Erbe zeigt, dass religiöse Reformen nicht nur Glaubenssätze verändern, sondern auch Institutionen, Bildungswege und kulturelle Identitäten formen. Es ist die paradoxe Kombination von Marginalität und Ausdauer, von Kritik und Kontinuität, die den langfristigen historischen Wert dieser Bewegung ausmacht, nicht als ein abgeschlossenes Kapitel, sondern als eine bleibende Facette europäischer Religionsgeschichte. Das war der Socinianismus-Podcast für heute. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie uns auf Ihrer Lieblings-Podcast-Plattform und besuchen Sie uns auf socinianismus.de für weitere Informationen. Bis zur nächsten Folge, bleiben Sie kritisch.